Deutschlandfunk. Deutschland heute. Ute Reckers ist am Mikrofon. Guten Tag. Warum sind in Nordrhein-Westfalen so wenige Menschen zur Wahl gegangen? Wir fragen nach in Duisburg, das im Wahlbezirk 3 den Negativrekord in NRW hält. Der schwäbische Rems-Murr-Kreis hat ein Rechtsextremismusproblem. Wir berichten über mutige Menschen, die sich damit nicht abfinden wollen. Und kurz vor der Einführung des 9-Euro-Tickets blicken wir ins bayerische Pfaffenhofen, wo der öffentliche Nahverkehr ganz umsonst ist. Auch 2 Tage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen steht die große Frage im Raum: Warum haben so wenige Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht? In ganz NRW waren es nur 55,5%. Das ist historischer Tiefstand. Nur jeder zweite Wahlberechtigte ist auch zur Wahl gegangen, bedeutet das. Den Negativrekord hält in NRW der Wahlbezirk Duisburg 3 mit nur 38,1% Beteiligung. Was ist da los? Unsere Reporterin Anna Deschke hat nachgefragt.
Der Wahlkreis Duisburg 3 liegt im Duisburger Norden, rund um die A40. Die A59 führt mittendurch, im Westen fließt der Rhein. Ich bin rund um den Altmarkt in Hamborn unterwegs, eins der Sorgenkinder in Duisburg. Hohe Arbeitslosigkeit, viel Armut, viel Kriminalität. Auf dem Marktplatz hier gab es erst vor wenigen Wochen eine Schießerei. Clans und Rocker sollen hier aufeinander getroffen sein. Deshalb hat die Polizei gut sichtbar mehrere große Kameratürme aufgebaut. Der Markt wird durchgehend überwacht. Das Leben rund um den Marktplatz brummt an diesem sonnigen Tag. Die Menschen sitzen vor den Eisdielen, Dönerläden und Kiosken. Auch auf der kleinen Einkaufsstraße mit ihren vielen 1-Euro-Geschäften sind viele Leute unterwegs. In der Nähe eines der frisch aufgebauten Kameratürme treffe ich Frank Börner. Er hat hier am Sonntag für die SPD das Direktmandat gewonnen. Ich möchte von ihm wissen, was macht seinen Wahlkreis aus?
Die Unterschiedlichkeit. Ich habe hier viele Integrationsherausforderungen. Ich sage mal, nicht nur Marxloh, auch Laa, Beek, Bruckhausen, wo noch viel gemacht werden muss, auch um die Leute bei uns aufzunehmen. Sprich Sprachförderung, Förderung, dass sie in den Job kommen. Wir haben Düssern, Beamte, Intellektuelle, die da wohnen, die auch gutes Geld verdienen, wo der Stadtteil auch sehr schön ist mit dem Zoo. Meiderich, Arbeiterstadtteil, gediegen, alles solide. Auch mit kleinen Herausforderungen, aber im Wesentlichen ist das ein gut funktionierender Stadtteil.
Diese Unterschiedlichkeit der Stadtteile spiegelt sich auch in der Wahlbeteiligung wider. Während im Beamtenstadtteil Düssern immerhin noch knapp 36% den Weg zur Wahlurne gefunden haben, liegt die Wahlbeteiligung in Teilen von Marxloh bei gerade mal 9%. In Althamborn, dort wo wir auf dem Marktplatz stehen, ist die Wahlbeteiligung mit 13% ebenfalls extrem niedrig. Für Frank Börner erschreckend.
Das ist ja nicht so viel Arbeit, alle 5 Jahre mal eine halbe Stunde, Stunde zum Wahllokal zu gehen. Das macht mir schon sehr viel Sorge. Dass es so krass wird, hätte ich auch nicht gedacht.
Mögliche Gründe für diese extrem niedrige Wahlbeteiligung fallen ihm aber schnell ein.
Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die aufgrund ihrer Existenz, ihrer sozialen Situation den Eindruck haben, dass sie nicht mehr so Bestandteil der Gesellschaft sind. Und ich sag mal, im Kampf um die eigene Existenz, vielleicht auch inzwischen Frust oder Lethargie, wenn man meint, man gehört nicht zu dieser Gesellschaft, dann gehört Wählen am Ende dann auch nicht dazu.
Wie viele Menschen sich hier in Althamborn nicht mehr dazugehörig fühlen, wird schnell deutlich, als ich versuche, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es ist leichter, Nichtwähler zu finden als Wähler. Allerdings wollen die allermeisten Nichtwähler auch nicht mit mir reden. Erst recht nicht ins Aufnahmegerät. Ohne höre ich dann Sätze wie: Die machen doch eh alle, was sie wollen. Oder: Ich war noch nie wählen, bringt doch eh nichts. Dazwischen treffe ich auf einige Menschen, die sich in Verschwörungstheorien verloren haben. Sie erzählen mir von angeblich ungültigen Wahlen und einem gar nicht existenten Staat. Aber einige sind dann doch bereit, mir zu begründen, warum sie nicht wählen gegangen sind.
Weil ich arbeiten war.
Ich bin heute erst aus dem Krankenhaus raus und war ein bisschen blöde, aber naja, ich habe da zwar alles mitverfolgt, aber sonst gehe ich eigentlich immer.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wen ich hätte wählen sollen. Mir hat niemand 100% zugesagt.
Ich war nicht wählen, weil ich habe überhaupt gar keine Wahlbenachrichtigung bekommen. Und meine Freundin, die auch nicht.
Ja, war im Urlaub. Ganz einfach. Und Urlaub ist mir
konnte ich ja nicht einfach wählen da. Und ich hatte jetzt auch nicht dran gedacht, dass ich eine schriftliche Wahl machen kann. Habe ich nicht dran gedacht.
Keine Zeit gehabt.
Auf der Suche nach weiteren Gesprächspartnern treffe ich Bülent Komcuşuk. Er lebt schon immer hier im Stadtteil, hat selbst noch den türkischen Pass, aber viel zu sagen über sein Hamborn und die Menschen, die hier leben. Und so sitzen wir, schneller als ich gucken kann, an einem kleinen runden Tisch vor einem Café und Bülent fängt an zu erzählen.
Glauben Sie mir, es ist jeden Abend, ob das der Baklava-Laden ist, ob das unsere Eisdiele Kai hier ist, ob das hier allerdings, sind alle brechen voll.
Dass die Wahlbeteiligung in seinem Hamborn so niedrig war, überrascht Bülent nicht wirklich.
Die waren faul, kann ich Ihnen ehrlich sagen. Die sind faul gewesen, weil die Samstag sich, weiß ich, einen Tee hatten. Und Sonntag ist das Wetter schön, hat sie sich im Garten hingelegt, hat sich gesund. Ich sage, Eisdiele war voll. Mit 8 Kellnern mussten wir die Leute hier arbeiten. Der Backlammerladen voll, Aladdin voll, überall war voll. Die saßen hier alle. Und ich sage, es ist nur zu einer Wahlurne zu gehen, eben einmal, das würde eine halbe Stunde kosten. Aber für die Leute war diese halbe Stunde wertvoller wie diese Wahl.
Der frisch gewählte Landtagsabgeordnete Frank Börner meint, dass das Desinteresse an der Politik in sogenannten Problemvierteln wie Marxloh oder Hamborn schon in der Schule beginnt. Vielerorts herrscht Lehrermangel.
Wenn so wenig Lehrer da sind, fällt Politik am ehesten schon mal auf, weil gemeint wird, Mathe und Deutsch und Englisch ist wichtiger. Dadurch fehlt das Bewusstsein, dass ich Bestandteil einer Gesellschaft bin.
Sagt SPD-Mann Frank Börner, der das Direktmandat im Wahlkreis Duisburg 3 gewonnen hat. Gewählt von den wenigen, die sich an der Landtagswahl beteiligt haben. Ländlich geprägten Landkreis in Schwaben, eine gute halbe Autostunde östlich von Stuttgart im Rems-Murr-Kreis, gibt es ein handfestes Problem mit Rechtsextremisten. Im 4000 Einwohnerort Althütte leben gleich mehrere Reichsbürger und Neonazis. Außerdem noch ein langjähriger Gitarrist einer Rechtsrockband, ein ehemaliger Skinhead aus Stuttgart, eine ehemalige NPD-Aktivistin. Und dann gibt es im Rems-Murr-Kreis noch jene Einwohner, die aufstehen gegen Rechtsextremismus. Michael Lehmann hat sie getroffen.
Gabriele Gabel ist Gymnasiallehrerin und seit Jahren eine sehr erfolgreiche Aufklärerin gegen Rechtsextremismus. Die gebürtige Hessin schaut in ihrer Wahlheimat in Althütte, eine gute halbe Autostunde von Stuttgart entfernt, nicht nur ins üppige Grün des Schwäbischen Waldes, sondern immer wieder auch dorthin, wo andere lieber wegschauen. Gabriele Gabel ist Ansprechpartnerin für besorgte Eltern.
Der Sohn von einer Frau aus der Gemeinde, an der Bushaltestelle wurde er angesprochen, da sitzt er dreimal die Woche alleine und wartet auf den Bus. Er hat eine Kette geschenkt gekriegt, eine Anhängerkette, und es hat sich herausgestellt, dass das eben das Sonnenrad, die schwarze Sonne ist. Ein nicht verbotenes rechtsextremes Symbol, aber eben beliebt.
Schnell war Gabi Gabel klar, dass der Schüler an der Bushaltestelle einem Rechtsextremen auf Werbetour begegnet war. Gut möglich, dass er wie andere junge Männer in der Gegend zum Konzert einer rechtsextremen Band eingeladen werden sollte. Solche Konzerte, auf denen laute Rhythmen mit rechtsextremen und rassistischen Texten mitgegrölt werden, finden in Althütte und Umgebung immer wieder statt. Gabriele Gabel hat darüber in Gesprächen im Ort immer wieder informiert. Weil das Thema so öffentlich wurde, konnte rechtsextremes Gedankengut, das auch in Teilen der Dorfjugend unterwegs war, enttarnt werden.
Ein Constable-Sweatshirt geschenkt zu kriegen, muss Eltern die Alarmglocken wachrufen. Oder ein Master Race-T-Shirt geschenkt zu kriegen. Übersetz es mal. Herrenrasse, ja. Wo gehört das hin?
Eddies Biker-Residenz, das romantisch am Rande von Althütte gelegene Biergartenlokal, war früher auch ein Ort, an dem sich rechtsextrem gesonnene Gruppen gerne trafen. Wirt Edgar Weyer wurde in der Vergangenheit für den freundlichen Umgang mit einigen rechtsextremen Gästen kritisiert. Inzwischen ist auch für den Biker-Wirt klar, Nazi-Aufkleber oder Propagandamaterial rechter Gruppen sind unerwünscht.
Es ist halt, dass man hier keine Parteipolitik macht oder sonst irgendwas, egal in welche Richtung, ob links oder rechts. Wir sind hier zum Bier trinken und zum gut essen und der Rest interessiert mich eigentlich nicht.
Rechtsextreme Symbole, Aufkleber und Schmierereien haben auch dem Bürgermeister von Althütte, Reinhold Schucker, gewaltige Sorgen gemacht. Sogar ein Kinderspielplatz wurde mit extremen Sprüchen verschandelt. Die Anzeige des Bürgermeisters brachte zwar keinen Hinweis auf den oder die Täter, doch durch offene Kritik an rechtsextremen Sprüchen hat der Bürgermeister vielen klar gemacht, solche Aktionen werden verfolgt in Althütte. Weghören und wegschauen war gestern.
Wenn es um diese Symbole aus der NS-Zeit geht, wenn sowas öffentlich in irgendeiner Form mal kundgetan oder auch gesagt wird, das ist momentan auch richtigerweise eine Straftat und da gilt es auch konsequent einzuschreiten.
Der Rems-Murr-Kreis hat seit einigen Jahren eine eigene Beratungsstelle. DREX heißt sie. Aufklärung gibt es dort für junge Gefährdete oder auch für Angehörige von mutmaßlich rechtsextremen Aktivisten. Dass es manchmal schnell gefährlich werden kann, wenn Eltern oder Bekannte von jungen Rechtsextremen wegschauen, das hat Alfred Denzinger erfahren. Auch er lebt und arbeitet im Rems-Murr-Kreis bei Stuttgart. Der Journalist wohnt in Rudersberg und ist mit seiner Online-Plattform Beobachter News ein unbequemer Beobachter der Szene. Er wurde dabei selbst zum Opfer.
Es gab auf mein Haus Farbeinschläge, auch aufs Auto. Die Reifen wurden zerstochen. Es gab im Umkreis auf verschiedenen Landstraßen an Brückenpfeilern entsprechende rechte Symbolik in Verbindung mit meinem Namen. Also es war schon ziemlich heftig.
Viele der Attacken hat Denzinger bei der Polizei angezeigt.
Spitze von dem Ganzen war, dass es Morddrohungen gab gegen mich mit dem Hinweis, dass auf Freunde und Familie keine Rücksicht genommen werden soll. Man hat mich praktisch verurteilt zum Feuertod.
Obwohl Denzinger viele der Attacken bei der Polizei gemeldet hatte, konnten keine Täter ermittelt werden. Im gesamten Kreis gab es im vergangenen Jahr 80 Straftaten, die als rechtsextrem motiviert von der Polizei eingeschätzt werden. Darunter vor allem sogenannte Propagandadelikte. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat gemeinsam mit dem Innenministerium ein Kompetenzzentrum gegen Extremismus eingerichtet. Konex-Geschäftsführer Daniel Gauss wendet sich auch direkt an Eltern von Minderjährigen, die bereits im Alter von 14 Jahren ins rechtsextreme Milieu abdriften können.
Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, wenn da plötzlich Parole fallen im Bereich Rechtsextremismus, dann sollten Sie, wenn Sie unsicher sind, sich tatsächlich an uns wenden. Wir können Ihnen dann eine Einschätzung liefern.
In Althütte soll es noch in diesem Jahr einen Aufklärungsabend gegen Rechtsextremismus geben. Pädagogin Gabi Gabel hat sich dafür gemeinsam mit dem Bürgermeister stark gemacht. Was an Gewalt und Rassismus im Schwäbischen Wald passiert ist, sagt Gabi Gabel, das können wir nicht ungeschehen machen, aber wir können es überwinden.
Da muss man sich auch nicht schämen, wenn es im eigenen Ort sowas gibt, sondern man muss sich eher schämen, wenn es im eigenen Ort sowas gibt und man tut nichts dagegen.
Der Standpunkt von Gabi Gabel, Lehrerin im Schwäbischen Althütte. Wenn alles nach dem Plan der Bundesregierung läuft und Bundestag und Bundesrat Ende der Woche zustimmen, dann kann sich ab nächster Woche jeder das 9-Euro-Ticket holen für den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland. Es ist als Ausgleich gedacht für die rasant gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten. Viele Fahrgastbetriebe erhoffen sich außerdem, dass die dreimonatige Vergünstigung gleichzeitig eine Art Werbung sein könnte, auch danach verstärkt den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Die bayerische Stadt Pfaffenhofen hat bereits vor 4 Jahren entschieden, die Benutzung der Stadtbusse kostenlos anzubieten, mit der Folge, dass sich die Fahrgastzahlen seitdem verdreifacht haben. Trotzdem gilt auch in Pfaffenhofen, die Autolobby ist mächtig. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke war dort.
Wenn Thomas Herker über Autos spricht, dann kann der Bürgermeister von Pfaffenhofen richtig sauer werden.
Letztendlich haben wir statistisch betrachtet über 1000 Kfz auf 1000 Einwohner. Das heißt, das Baby fährt Auto statistisch und auch die 106-jährige älteste Pfaffenhofenerin.
Das 27.000 Einwohnerstädtchen Pfaffenhofen liegt genau zwischen München und Ingolstadt, also zwischen den Stammsitzen von BMW und Audi. Die Menschen hier nennen ihre Heimatregion
Autoland. Das sieht man an den ganzen Autofirmen, die hier sind, und Autos immer noch das Gängigste.
Manchmal ist es Bequemlichkeit, manchmal denkt man vielleicht auch nicht genug nach drüber, steigt ins Auto, fährt schnell los.
Wir sind eine Autoregion zwischen München und Ingolstadt und Pfaffenhofen wächst. Wir bekommen auch immer mehr Autos und Verkehr.
Wer mit dem Zug aus München am Bahnhof Pfaffenhofen ankommt, der etwas abseits vom Ortskern liegt, der steht auf einem riesigen Pendlerparkplatz, dessen 2500 Autostellplätze fast vollständig belegt sind. Dabei wartet schon ein Linienbus, um die Zugreisenden in die Innenstadt zu bringen. Und wenn man den Busfahrer beim Einsteigen fragt:
Was kostet ein Ticket in die Stadt?
Wenn ich jetzt ein Ticket kaufe?
Ja?
Ja, bei mir 100 Euro.
100 Euro?
Da lachen die restlichen Fahrgäste hinten im Bus, weil sie wissen, was der Busfahrer dem Fremden erst erklären muss. In Pfaffenhofen kostet der ÖPNV genau 0 Euro.
Das heißt, ich muss gar nichts bezahlen?
So ist das, ja.
Alle Tickets in Pfaffenhofen?
Pfaffenhofen kostet nur seit 4 Jahren. Reiche Stadt, wir sind alle reich, weißt du.
Was der Busfahrer mit ironischem Lächeln sagt, bestätigen die Einheimischen bei einer Straßenumfrage nicht ohne Stolz.
Sicher kostet es der Stadt einiges, aber Pfaffenhofen leistet es sich.
Man muss sich's halt leisten können. Verko.
Wer kann, der kann. Jährlich eine Millionensumme fürs Gratis-Busfahren aus dem Stadtsäckel bezahlen, die Bürgermeister Herker inzwischen mit etwas Bauchgrimmen beziffert.
Mittlerweile sind wir bei rund 2,3 Millionen Euro und da sind die Anpassungen der Vorentgelte aufgrund der erhöhten Energiekosten noch nicht berücksichtigt, also eine Stange Geld.
SPD-Bürgermeister Herker klingt ein bisschen so, als denke er bereits über das Ende des kostenlosen Nahverkehrs nach. Die Stadt Pfaffenhofen setzt derzeit 10 Dieselbusse ein, 6 mittelgroße Linienbusse und 4 kleinere Rufbusse. Letztere können die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde zu bestimmten Zeiten ähnlich wie ein Taxi buchen. Außerdem planen Herker und sein Stadtrat aus einer Mehrparteienkoalition ein zusätzliches Carsharing-Angebot. All das hat ein Ziel, CO2 einsparen, um das Klima zu schützen.
Wenn wir unsere Vorgaben einhalten wollen, die wir in Paris beschlossen haben, dann sind wir schon ein gutes Stück weiter wie der Rest Deutschlands und Bayerns, aber noch lange nicht weit genug. Und wenn wir jetzt bei 5 Tonnen pro Kopf CO2 im Jahr sind, dann haben wir etwa die Hälfte des Bundesschnitts. Aber der Weg, die letzten 5 Tonnen zu schaffen, ist weit. Und da wird es emotional, weil Verkehr und Bewegungsmuster sind erlernte Dinge, die ins Persönliche eingreifen. Und da ist ein Stadtbus, der kostenlos ist, eine wunderbare Maßnahme, aber das alleine wird es nicht richten.
Thomas Herker unterscheidet zwischen Pull- und Push-Maßnahmen, also zwischen Ziehen und Drücken. Kostenloser ÖPNV ist ein Pull-Faktor. Er zieht Menschen in den Bus, die ihr Auto öfter stehen lassen, auch aufgrund der hohen Benzinpreise.
Wenn man auf die Zahlen schaut, dann haben wir exorbitant gute Rücklaufwerte. Wir haben eine Verdreifachung der Fahrgastzahlen erwirkt. Deutliche Fahrgaststeigerung von Woche zu Woche. Wir können es praktisch täglich messen, dass der Zuspruch zunimmt. Die Rückmeldung scheint positiv, die Resonanz zeigt es auch. Aber wie gesagt, ob 1000 Fahrgäste mehr oder weniger, das wird die Straßen nicht grundlegend freimachen.
Ein kleines bisschen Frust klingt schon heraus aus dem Bürgermeister. Denn Autostau gibt es im Pfaffenhofen immer noch. Morgens und nachmittags sind die Ortsstraßen oft dicht. Und hier kommen die Push-Maßnahmen ins Spiel, also drücken statt locken. Herker will das Parken verteuern, vor allem den großen Pendlerparkplatz am Bahnhof bewirtschaften, also etwa 2 Euro pro Tag und Auto verlangen.
Da stehen immer noch eine ganze Menge Autos, 2500 so in etwa. Und ein Großteil derer hätte jetzt die Möglichkeit, tatsächlich in der Früh in den Bus einzusteigen und abends mit dem Bus wieder heimzukommen. Und von daher, also der nächste Schritt, dort wollen wir kein Geld verdienen, aber dort wollen wir zumindest den Betrag verlangen, den der Parkplatz tatsächlich bei Nutzung verursacht. Und das ist der nächste große Kampf, da hört dann auch die politische der Konsens schon wieder auf, denn das tut dem einen oder anderen weh.
Die örtliche CSU ist gegen Parkplatzgebühren und auch auf Landesebene tut die Söder-Regierung in Bayern alles, um Autofahren nicht zu B, sondern zu entlasten, etwa indem die Staatsregierung eine Erhöhung der Pendlerpauschale fordert. In Pfaffenhofen spürt SPD-Bürgermeister Herker diesen Kurs. Der kostenlose Nahverkehr belastet die Stadtkasse doppelt, weil staatliche Zuschüsse entfallen.
Man wird tatsächlich bestraft. Wenn man keine Fahrentgelte mehr erhebt, dann gibt es auch keine Fördergelder mehr. Zumindest ein Teil der Fördergelder entfällt. Und das ist immerhin ein 6-stelliger Betrag.
Irgendwann könnte der Augenblick kommen, an dem auch das kleine Städtchen zwischen München und Ingolstadt beschließt, dass Busfahren wieder Geld kostet. Denn, so der Bürgermeister,
zur Nachhaltigkeit gehört auch, Entwicklung nicht auf Pump zu machen, sondern den nachfolgenden Generationen nach Möglichkeit, keinen unüberwindbaren Schuldenberg zu hinterlassen.
Der Beitrag von Michael Watzke.